Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Kein Auto mehr für Sozialhilfebezüger. Der Zürcher Kantonsrat verlangt neue Richtlinien. Ein Zeugnis für Krippen. Eltern sollen sich auf ein neues Qualitätslabel verlassen können. Indiskretionen aus dem Bankrat der Zürcher Kantonalbank. Jetzt nimmt der Präsident der Oberaufsicht Stellung. Und auf der Suche nach der ewigen Liebe, wie im Liebeslabor der Uni Zürich geforscht wird. Das Wetter morgen ziemlich sonnig bei sommerlichen 27 Grad. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Von der Sozialhilfe leben, aber Autofahren, das geht nicht, findet der Zürcher Kantonsrat. Eine knappe Mehrheit vom Parlament hat die Forderung der SVP nach einer intensiven Debatte zur Sozialhilfe unterstützt. Jetzt liegt der Ball beim Regierungsrat. Oliver Futter.
Ein Sozialhilfeempfänger kann sich schlicht und einfach kein Auto leisten, hat Claudio Schmid von der SVP im Zürcher Parlament vorgerechnet.
Ein Sozialhilfeempfänger erhält 977, es waren lange Jahre, 960 pro Monat. Ein Auto kostet 500 bis 1000 Franken pro Monat und das geht nicht.
Niemand in der Sozialhilfe werde so fest betrogen wie beim Auto, hat Urs Laufer von der FDP festgehalten. Er ist selber jahrelang in der Stadt Zürcher Sozialbehörde gesessen.
Die Missbrauchsfantasie in diesem Bereich kennt leider keine Grenzen. Es werden Autos verschoben, Autos ausgeliehen, es werden andere Adressen angegeben und so weiter. Also hier wird in der Tat in erheblichem Umfang Missbrauch betrieben. Und jeder dieser Missbräuche schädigt die Akzeptanz der Sozialhilfe bei der Bevölkerung.
FDP, SVP, CVP und EDU sind darum der Meinung, dass wer Sozialhilfe bekommt, weder ein Auto besitzen darf, noch Mieten kaufen oder sein Auto einem Dritten zum Brauchen überlassen. Der Emil Ali von der SP geht das zu weit.
Meine Damen und Herren, es geht doch einfach nicht an, dass wir bestimmen, was Sozialhilfeempfangende mit ihrem Grundbedarf, der knapp unter 1'000 Franken ist, erwerben, mieten oder kaufen darf. Das geht uns wirklich einfach nichts an.
Und für Eva Gutmann von den Grünliberalen ist der Vorstoss gar nicht nötig. Die Regelungen zum Sozialhilfeempfängersauto wegnehmen, die gäbe es ja schon.
Wenn in der Praxis die Richtlinien in allen Gemeinden auch umgesetzt würden, dann braucht es kein Postulat dafür.
Mit 84 zu 82 Stimmen ist aber doch eine knappe Mehrheit im Kantonsrat dafür gewesen, dass man den Regelungen zu Sozialhilfe und Auto Nachdruck verschafft. Der Regierungsrat hat jetzt 2 Jahre Zeit, um dem Kantonsrat einen Bericht abliefern, ob und wie man die Forderung nach dem Autoverbot kann umsetzen kann.
Kein Auto mehr für Sozialhilfebezüger. Noch deutlicher durchgekommen ist ein zweiter Vorstoss von der SVP zur Sozialhilfe im Zürcher Kantonsrat. Der Regierungsrat soll bei der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe dafür sorgen, dass man mit Sozialhilfe nicht mehr Geld verdient als mit Arbeiten. Der Regierungsrat Mario Fehr hat im Parlament versichert, dass es da offene Türen einrennt. Egal, ob der Vorstoss durchkomme oder nicht, der Regierungsrat will bis Ende 2012 einen Bericht vorlegen. Er will aufzeigen, wie man so Fälle vermeiden kann, wo man mit Sozialhilfe eben mehr verdient als mit Arbeiten. Fast jedes 5. Kind unter 5 geht im Kanton Zürich an einem oder mehreren Tagen pro Woche in eine Krippe. Tendenz steigt, Zürcher Gemeinden sind ja auch gesetzlich verpflichtet, Krippenplätze anzubieten. Allerdings hapert es bei der Qualitätskontrolle. Welche Krippen wirklich gut sind, das ist für die Eltern schwierig zu herausfinden. Ein neues Gütesiegel für Krippen soll weiterhelfen. Fanny Kerstein.
Eine Krippe im Kanton Zürich muss einen Spielplatz haben, helle Räume mit genug Platz und es braucht ausgebildetes Personal. Das sind ein paar von den Richtlinien, die der Kanton für die Krippe vorschreibt. Mit dem hören die Vorgaben vom Kanton aber auch schon auf.
Der Kanton macht gar nichts an. Es gibt ja in dem Sinn keine Bildungspolizei. Also die Richtlinien werden nicht irgendwie überwacht.
Sagt der André Wotli, Chef vom Amt für Jugend- und Berufsberatung, der für die Krippe verantwortlich ist. Anders als die Schulen sind Krippen meistens eine private Angelegenheit. Eine Übersicht über die Qualität der Krippe im Kanton gibt es darum nicht. Politiker streiten sich immer mal wieder darüber, ob das Krippenwesen so privat bleiben soll.
Es hat die Stimme gegeben, die sagt, der Kanton muss mehr in die Verantwortung gehen in diesen Krippenangeboten, auch finanziell in die Verantwortung gehen und dann auch qualitätsforderungsmässig. Und es gibt ja nach wie vor Stimmen im Kanton Zürich, die sagen, die öffentliche Hand soll sich ganz aus dem Geschäft aushalten, oder?
Im Moment ist es so, dass Gemeinden einfach kontrollieren, ob die Krippen die groben Richtlinien vom Kanton einhalten. Die sagen aber nichts darüber aus, wie gut das Kind wirklich betreut wird. Halin Stoffel, die Geschäftsleiterin vom Krippenverband der Schweiz, möchte das ändern mit einem Qualitätslabel für Krippen.
Das Qualitätslabel oder wie auch immer dann das am Schluss aussieht, soll über das hinaus noch weitergehende Informationen den Eltern, aber auch den Aufsichtsbehörden usw. zur Verfügung stellen.
Ein ganz wichtiger Punkt sei zum Beispiel die Ausbildung vom Personal. Je besser qualifiziert es das sei, umso besser sei auch die Betreuung. Wie das Qualitätslabel im Detail aussehen soll, ist heute noch nicht klar. Grundsätzlich begrüßt man beim Kanton Zürich aber die Idee.
Das finde ich sehr gut. Ich finde auch die Initiative gut und ich denke jetzt auch, aufgrund der politischen Situation im Kanton Zürich, halte ich das wirklich für einen sehr guten Weg, dass die Verbände ihre Aufgabe übernehmen und entsprechende Standards formulieren und dann auch können bei den Krippen, die sie erfüllen, die garantieren.
Aber gleich, auch wenn eine Krippe so ein Qualitätslabel hat, die Eltern müssen die Augen offen haben und die Verantwortung übernehmen, sagt der André Wotli, selber Vater von einem Krippenkind.
Man holt sein Kind ab, man bringt sein Kind, man verbringt die Zeit in der Krippe, man kann an Anlässe von der Krippe gehen. Also die Eltern müssen sich auch ein Bild darüber machen, wie die Krippe geführt ist, wie die Krippe funktioniert, wie in dieser Krippe geschaffen wird.
Vorläufig sind die Eltern sowieso noch auf ihr eigenes Urteil angewiesen. Bis das neue Qualitätslabel kommen soll, geht es noch mindestens 3 Jahre.
Der Zürcher Kantonsrat greift in die Lehrmittel an der Schule ein. Es geht um die umstrittenen neuen Englischbücher. Viele Lehrerinnen und Lehrer kritisieren, sie seien unbrauchbar. Auch ein Bericht von der Uni Zürich hat Mängel festgestellt. Jetzt soll der Regierungsrat prüfen, ob man die Englischlehrmittel für Primarschule und Sek nicht mehr obligatorisch braucht. 95 Kantonsrätinnen und Kantonsräte sind dafür gewesen, dass der Regierungsrat dringend auf das Anliegen eingehen muss. Es sei höchste Eisenbahn, hat Corinne Thomet, CVP-Kantonsrätin und Schulpräsidentin von Kloten, gefunden.
Es wäre dringend notwendig gewesen, viel früher die Rückmeldungen und Einwände der Lehrerschaft ernst zu nehmen. Ich bin mir selbstverständlich bewusst, dass die Lehrmittelpolitik nicht ein Hauptthema des Kantonsrats ist und eher operativer Natur ist. Trotzdem greifen wir das Thema auf.
Der Regierungsrat muss jetzt bis in 4 Wochen Stellung nehmen. Die Kinderspitex vom Kanton Zürich ist letztes Jahr mehr beansprucht worden. 190 schwer kranke und behinderte Kinder haben die Fachleute während total 36'000 Stunden zu Hause gepflegt. Dabei hat nicht einmal die Zahl der gepflegten Kinder stark zugenommen, sondern vor allem die Einsatzzeiten sind länger geworden. Wir haben recht komplexe Pflegesituationen angetroffen, heisst es in der Mitteilung. Die Zürcher Stadtpolizei sucht den Besitzer von einer Schlange. Die hat sich in Zürich Altstädte in eine Wohnung geschlichen. Alarm geschlagen hat die Wohnungsbesitzerin, wo sie letzte Woche die 30 cm lang und orange-rötlich gefärbte Schlangen entdeckt hat. Der Reptilien-Spezialist von der Polizei hat dann festgestellt, dass es sich bei dem Tier um eine nordamerikanische Kornnatter handelt. Die sind übrigens nicht giftig. Die schönsten Schweizer Bücher vom letzten Jahr kommen ins Zürcher Helmhaus. Dort ist der Start der traditionellen Ausstellungstournee, die das Bundesamt für Kultur organisiert. Zu sehen und auch zu kaufen sind die Bücher vom nächsten Freitag bis am Sonntag. Gleichzeitig gibt es noch eine Auszeichnung für hervorragende Leistungen bei der Buchgestaltung. Dieses Jahr geht der Preis von 15'000 Franken an die Zürcher Designerin Julia Born. Dass ein Brief von der Bankenaufsicht FINMA an den Bankrat der Zürcher Kantonalbank an die Öffentlichkeit gekommen ist, könnte rechtliche Konsequenzen haben. Die Geschäftsleitung des Zürcher Kantonsrats will Ende Woche zusammensitzen und diesen Fall genauer anschauen. Die Konsequenzen könnten bis zu einer Strafanzeige wegen Verletzung vom Amtsgeheimnis gehen. Letzten Samstag ist über die NZZ der Brief von der Bankenaufsicht publik geworden. Dort drin wird die Organisation von der ZKB mit ihrem dreiköpfigen Präsidium ziemlich kritisiert. Die Oberaufsicht über die ZKB hat der Zürcher Kantonsrat. Konkret eine spezielle Kommission im Rat und ihren Präsident ist der Benedikt Gschwind. Der Oliver Futter hat mit ihm über die Kritik von der FINMA an der ZKB, aber auch über die Art und Weise, wie das Ganze rausgekommen ist, geredet.
Der Brief, der da jetzt raus ist durch eine Indiskretion, ist zwar nicht vertraulich, aber trotzdem, da hat ein Mitglied vom Bank hat offenbar das Amtsgeheimnis bis zu einem gewissen Grad geritzt. Braucht das rechtliche Konsequenzen, eine Anzeige?
Das kann ich im Moment nicht beurteilen.
In dem Brief dort wird einerseits kritisiert, dass das ZKB-Präsidium zu viel Macht hat, andererseits wird kritisiert, dass der Kantonsrat die Oberaufsicht hat über ZKB. Grundsätzlich, wie reagieren Sie auf die Kritik?
Ja, ich meine, das sind Fragen, die man durchaus diskutieren kann und auch zu verschiedenen Einschätzungen kommen. Das sind ja Fragen, die schon im Kantonsrat diskutiert worden sind, das letzte Mal vor 3 Jahren, wo dann aber eine grosse Mehrheit vom Kantonsrat gefunden hat, dass sie an der jetzigen institutionellen Organisation will festhalten.
Das klingt jetzt nicht danach, wie wenn Sie dem Brief ein wahnsinniges Gewicht geben.
Ja, also ich denke, es hat jetzt einfach eine gewisse Brisanz erreicht, der Brief, durch das, dass er auch öffentlich geworden ist und jetzt da Diskussion darüber entsteht. Aber ich denke, das sind Einschätzungen von der FINMA, die man haben kann, wo ich denke, aber durchaus, wo man auch zu anderen Schlüssen kann kommen.
Ist denn nichts dran an dieser Kritik? Zum Beispiel eben, dass das dreiköpfige Bankpräsidium quasi fast sich selber müsste kontrollieren, dass das so nicht geht?
Ich gebe zu, das dreiköpfige Bankpräsidium ist ein bisschen ein Sonderfall, auch wenn man es vergleicht mit der Organisation von anderen Banken. Es ist aber eine Organisation, die eben durchaus eine spezielle Rolle, die ZKB hat, als öffentliche Bank Rechnung trägt. Und mit dieser Dreierbesetzung ist erstens einmal eine breite politische Abstützung gewährleistet und im Weiteren auch ein relativ starkes Gewicht als Pendant zur Generaldirektion. Man muss sich einfach bewusst sein, bei einem Einer-Präsidium würde das nicht unbedingt die übrigen Mitglieder vom Bankrat stärken, sondern in erster Linie die operative Leitung, Generaldirektion. Und ob man das dann will, das muss man dann sich genau überlegen.
Aber braucht, das ist auch ein Kritikpunkt, der Bankrat mehr Gewicht, wo man sagt, er wird nach Parteienproporz zusammengestellt, sind ein bisschen Freundenämter für verdiente Politiker, die nicht unbedingt viel von Banken müssen verstehen, das ist so die Hauptkritik, die da genannt wird, müssen wir denn den stärken, da etwas ändern?
Ich denke, da haben Parteien sicher eine wichtige Aufgabe, wenn es darum geht, neue Mitglieder vom Bankrat zu rekrutieren, dass sie das sehr sorgfältig machen und dass sie recht hohe Anforderungen stellen, auch eure Kandidatinnen und Kandidaten. Wenn man das jetzt so schaut, in den letzten Jahren kann man doch feststellen, dass die Zeit, die man einfach verdient, den Altkantonsrätinnen und Kantonsrat noch einen schönen Posten hat wollen, sichern, um ihren Abgang aus der Politik ein bisschen zu versüssen. Ich denke, die Zeiten sind doch jetzt langsam vorbei. Und die meisten Leute, die jetzt auch neu kandidiert haben, sind vor allem wegen ihrem beruflichen Hintergrund jetzt nominiert worden.
Stichwort Parteien, das ist auch ein Kritikpunkt von der FINMA. Durch das, dass der Kantonsrat die Oberaufsicht hat über ZKB, dass da viel zu viel Parteipolitik gemacht wird bei der ZKB und eigentlich nicht wirklich der Bank geschaut.
Ich denke, die Erfahrung zeigt, dass das nicht so ist. Ich denke, die politisch breite Abstützung ist durchaus sinnvoll und der Vorschlag, dass man den Regierungsrat soll mit der Aufsicht betrauen soll, da muss man einfach sehen, in den Kantonen, wo es so ist, also respektive die Kantonalbanken in der Schweiz, die Probleme bekommen haben, wie Solothurn oder Appenzell, die haben genau die Aufsichtsform gehabt. Also die Gefahr von Vermischung und die politische Einflussnahme, die sehe ich eher grösser bei einer Exekutiven als Aufsicht.
Also es ist richtig, der Kantonsrat soll zuständig bleiben, nicht der Regierungsrat.
Genau, ja.
Sagt der Benedikt Gschwind, Präsident der Aufsichtskommission der ZKB im Zürcher Kantonsrat. Die Kritik ist eine Woche vor der Wahl vom neuen Bankrat ausgekommen. Am nächsten Montag nämlich wählt der Zürcher Kantonsrat den Bankrat der ZKB. Die Hoffnung, dass wir die ewige Liebe finden oder gefunden haben, die haben wir alle. An der Uni Zürich wird die Suche sogar mit hochwissenschaftlichen Methoden betrieben. Was macht es aus, dass ein Mann und eine Frau füreinander bestimmt sind? Oder eben nicht? Den Leiter vom Liebeslabor treffen wir in gut 3 Minuten. Love Lab, Liebeslabor. Das tönt nach Schummerlicht und rotem Plüsch. Aber das Love Lab von der Uni Zürich sieht überhaupt nicht so aus. Es sind ein paar nüchterne Räume, wo Wissenschaftler junge und alte Pärchen auf ihre Beziehung testen. Das Ziel ist es, mehr über die Liebe zu wissen und warum sie bei der einen bleibt und bei der anderen geht. Die Erkenntnis aus der Forschung im Liebeslabor braucht man dann in der Paartherapie. Cordelia Fankhauser hat sich vom Guy Bodemann erzählen lassen, wie das alles funktioniert. Der Guy Bodemann, der ist Psychologieprofessor an der Uni Zürich und der Leiter vom Love Lab.
Es geht um die Liebe, der Forschung von der Liebe, der Forschung von den Gründen, warum Liebe anhalten tut oder eben wieder verschwinden tut, was ja ein sehr spannendes Phänomen ist. Warum lieben sich zu Beginn Leute und tun das nach ein paar Jahren nicht mehr? Und das ist ja eigentlich der Hintergrund von dem Love Lab. Also es geht um die Liebe, ganz pragmatisch, was behalten ein Paar zusammen und was sind die Gründe für Trennungen und Scheidungen. Wann werden die Leute verliebt, spüren die Liebe und welche Faktoren behalten das Gefühl aufrecht? Dort ist unser Ansatzpunkt. Also nicht an der Liebe selber, wenn man es ganz präzise nehmen will, sondern die Frage, was braucht es an Umgebungsvariablen, an Persönlichkeitsvariablen, an Paarvariablen, die uns die Liebe aufrechterhalten lassen. Der Funke, der springt, der die Liebe eben ausmacht. Das wissen wir nicht, wie das genau funktioniert. Aber wenn er mal gesprungen ist, wie kann man ihn erhalten? Da wissen wir in der Forschung sehr viel dazu. Bei den meisten ist es die Grundlagenforschung. Das heisst, man möchte möglichst breite Paletten von Pärchen. Dann ist sich darunter so noch gar keine Probleme. Die andere, also man spürt, da kriselt schon ein bisschen. Da hat man schon ein bisschen das Problembewusstsein aufgebaut, dass nicht alles immer so reibungslos und schön läuft. Bis hin natürlich auch zu Pärchen, die schon in Krise sind, die vielleicht auch gespürt. Mal, jetzt sollte man noch verstehen, was läuft da genau ab. Also die Palette ist relativ breit, mit einer grossen Varianz. Die kann man auch nach diesen Gruppen nachher unterscheiden und schauen, warum bleiben die einen eben auch nach ein paar Jahren immer noch zufrieden. Was ist denn bei denen anders als bei dieser Gruppe, die sich eben dann als unglücklich bezeichnet? Und vor allem spannend sind auch die stabil unglücklichen Paare. Also das Labor ist da, wir haben es im Haus da, an der Binzmüllerstrasse in Zürich. Und zwar sind es einfach Experimentalräume, also Untersuchungsräume. Man hat ja verschiedene Zugänge, wie man die Pärchen untersuchen tut. Ein Zugang ist mal Fragebögen. Da füllen sie unabhängig voneinander Fragebögen aus zu ihrer Partnerschaftszufriedenheit, zu Einstellungen zur Partnerschaft, zu Problembereichen, die sie wahrnehmen, zur Kommunikation. Das ist eigentlich immer die Eigensicht. Also wie sehe ich das? Wie nehme ich das wahr? Wie tut der Partner mit mir reden? Wie geht er auf mich ein, wenn ich Probleme habe, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Sorgen habe? Der zweite Zugang ist nachher, dass wir ein paar einladen, Gespräche zu führen. Und man sagt, streiten sie mal über ein heisses Thema, so wie sie es zuhause auch tun. Und dann bekommt man ein Muster, wie die miteinander streiten tun. Also wie läuft das? Wann kommt es zu Entgleisungen? Wie tun die überhaupt streiten? Ist das abwertend? Ist das provokativ? Ist das defensiv? Oder ist das auch konstruktiv? Und dann gibt es einen dritten Zugang, den biologisch-physiologischen Zugang. Das heisst, wir tun währenddem jetzt die Pärchen das Gespräch führen, nehmen wir zum Beispiel Pulsfrequenz, man nimmt Stressmaß oder man tut zum Beispiel eben auch Hautwiderstand messen und so weiter. Das heisst, es gibt Parameter, wo man sieht, was passiert in Bezug auf physiologische Erregungsprofile. Durch Grundlagenforschung kann man nachher einen Interventionsaspekt ableiten, also wo müssen wir ansetzen. Die Pärchen, die Probleme haben, die scheidungsgefährdet sind, die haben einen anderen Kommunikationsstil, die machen viele Du-Botschaften, viele abwertende Vorwürfe, die das Thema immer wieder verloren und breite, alte Geschichten aufwärmen. Und das haben wir in der Forschung gesehen, in der Grundlagenforschung. Aufgrund von dem gesagt, ja, wie muss man da kommunizieren, dass es konstruktiver, dass es eben nicht passieren tut. Hat aufgrund von dem nachher Kommunikationstrainings entwickelt und die werden nachher angewendet in der Prävention bei Paar oder in der Therapie. Und die hat nachher in der Interventionsforschung wieder evaluiert. Das ist also wie ein Zyklus und dadurch ist es ein geschlossener Kreislauf. Musik. Partnerschaftskarität hat eine unglaubliche Implikation auf das Leistungsvermögen im Beruf, auf die Kreativität, auf die Absenzen in der Firma. Das sind alles hochgradige Zusammenhänge, die wissenschaftlich sehr gut untersucht sind. Und natürlich eben auf das Kind. Das heisst, das kindliche Befinden ist in hohem Maß abhängig davon, wie die Eltern miteinander umgehen.
Da war der Psychologieprofessor Guy Bodemann, der über das Love Lab an der Uni Zürich erzählt hat und über die Forschung, die in diesem Liebeslabor betrieben wird. Der und auch andere Berichte vom Regionaljournal Zürich Affusen finden Sie genauso im Internet wie unseren Podcast von der ganzen Sendung unter regionaljournal.ch. Wir sind bei der Wetterprognose mit Sabine Balmer von SF Meteo.
Heute Abend werden die Wolkenfelder langsam dünner, die Nacht ist dann mehrheitlich klar. Temperaturen sinken auf rund 12 Grad. Morgen zum astronomischen Sommeranfang präsentiert sich auch das Wetter von der sommerlichen Seite. Es scheint nämlich meistens die Sonne, nur am Morgen können vom Rhein noch ein paar Wolkenfelder noch durchziehen. Am Nachmittag entstehen dann die Quellwolken, wahrscheinlich gibt es aber auch oben keine Gewitter. Es wird am Morgen noch mal ein Stück wärmer, Zivil und das Affolter am Alb bis rund 26 Grad und Zürich zu Winterthur an Schaffhausen wird 27 Grad warm. In der Nacht auf den Mittwoch sind dann schon ein paar einzelne Gewitter unterwegs. Am Mittwoch scheint die Sonne nur noch kurz, es ist üppig und der Tag durch kommt es dann verbreitet zu regnen und gewittern.
Vor dem Echo der Zeit nochmals das Wichtigste aus der Region. Wer Sozialhilfe bekommt, soll kein Auto dürfen haben und soll nicht mehr Geld haben als jemand, der schafft. Die zwei Forderungen von der SVP hat die Mehrheit vom Zürcher Kantonsrat unterstützt. Jetzt liegt der Ball beim Regierungsrat. Der hat jetzt 2 Jahre Zeit, um dem Kantonsrat einen Bericht abliefern, ob und wie die Forderungen zu der Sozialhilfe können umgesetzt werden. Der Zürcher Kantonsrat greift in die Lehrmittel an der Schule. Es geht um die umstrittenen neuen Englischbücher. Viele Lehrerinnen und Lehrer kritisieren, sie seien unbrauchbar. Auch ein Bericht von der Uni Zürich hat Mängel festgestellt. Und jetzt soll der Regierungsrat prüfen, ob man die Englischlehrmittel für Primarschule und SEK nicht mehr obligatorisch braucht. Bei Kanton und Stadt Zürich begrüßt man grundsätzlich ein Gütesiegel für Krippen. Auch sie haben bei der Kontrolle von Krippen Richtlinien, wie gut oder schlecht Kinder betreut werden. Das ist für die Eltern aber schwierig zum herausfinden. Der Schweizerische Krippenverband will darum jetzt ein Gütesiegel lancieren, das die Qualität der Krippe messen soll. Dass ein Brief von der Bankenaufsicht FINMA an den Bankrat der Zürcher Kantonalbank an die Öffentlichkeit gekommen ist, das könnte rechtliche Konsequenzen haben. Die Geschäftsleitung des Zürcher Kantonsrats will dann 2 Wochen zusammensitzen und den Fall genauer anschauen. Möglich ist eine Strafanzeige wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses. Letzten Samstag ist der Brief von der Bankenaufsicht publik geworden. Dort drin wird die Organisation der ZKB mit ihrem 3-köpfigen Präsidium ziemlich kritisiert. So viel vom Regionaljournal Zürich Affusen für heute. Verantwortlich gewesen für die Sendung ist Sabine Meyer. Am Mikrofon gewesen, der Roger Steinemann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.